38.000 ProfessorInnen gibt es in Deutschland. Doch nur ein Zehntel von ihnen stammt aus einer ArbeiterInnenfamilie. Nachdem dieses Problem in Großbritannien und Frankreich schon länger ein Thema war und ist, denken wir zum Beispiel an Pierre Bourdieu oder Didier Eribon, versucht ein Buch das Gleiche jetzt für Deutschland. Vom Arbeiterkind zur Professur, sozialer Aufstieg in der Wissenschaft. So der Titel. Mit Christina Möller, einer der HerausgeberInnen, konnte ich über das Buch sprechen. Sie ist Vertretungsprofessorin für Soziologie an der Fachhochschule in Dortmund. Und zuerst habe ich Christina Möller gefragt, was denn eigentlich die größten Hürden sind, denen Arbeiterkinder auf ihrem Weg zur Professur begegnen.
Ja, das ist schwierig zu beschreiben, weil es sehr viele Hürden gibt. Und diese ungleichen Bildungschancen, die in Deutschland sowieso kursieren, die betreffen natürlich gerade auch diese Arbeiterkinder, die sogenannten Arbeiterkinder. Für mich sind da auch immer Kinder aus gering qualifizierten Familien dabei oder kleine Beamtenfamilien, der kleine Postbote. Also das würde ich auch mit darunter subsumieren. Deswegen ist der Begriff Arbeiterkind eher so eine Chiffre für untere Klassen, ja, untere sozialen Klassen. Und es fängt sehr früh an mit einer gleichen Kindergartenbeteiligung, also frühkindliche Bildung, da passieren schon diese Ungleichheiten, diese ungleichen Kompetenzaneignungschancen. Und wir haben in Deutschland ein sehr selektives Bildungssystem. Auch da gehen sehr viele Arbeiterkinder schon sehr früh relativ, also früh verloren, in dem Sinne, dass sie einfach nicht in höhere Bildungsstufen eindringen können. Die Selektion ist sehr groß, gerade in Deutschland, und das hat nicht nur was mit fehlenden Kompetenzen von Arbeiterkindern zu tun, sondern auch mit institutionellen Diskriminierungsakten. So zeigen die IGLU-Studien, dass alle 3 Jahre nochmal, dass Arbeiterkinder eine dreifach geringere Chance haben, eine gymnasiale Empfehlung zu bekommen von den Lehrkräften, auch bei gleichen Kompetenzen, als Kinder aus höheren Dienstklassen. Und das sind eine der Hürden, und es hört auch nicht auf. Ja? Also es geht immer weiter. Es zeigt sich, dass die Promotion auch sehr sozial selektiv ist, also dass da auch immer weniger aus unteren Klassen es schaffen, eine Promotion abzuschließen. Ja, danach wird es ein bisschen ausgeglichener, das Verhältnis. Aber es sind einfach nur noch wenig, die praktisch bis zur Promotion kommen. Das ist ja die höchste Bildungsstufe. Und dementsprechend sind es auch wenige auf der Professur.
In Ihrem Buch schreiben ja insgesamt 19 ProfessorInnen über genau diesen Weg bis hin zur Professur, über ihren sozialen Aufstieg. Was können diese Geschichten, das ist ja nicht unbedingt typisch für ein wissenschaftliches Buch, und Sie verstehen Ihr Buch ja sicherlich auch als wissenschaftliches Buch, aber im Prinzip ist es ja so ein bisschen Tagebuchschreiben. Also was können diese Geschichten, was eine wissenschaftliche Analyse nicht kann?
Ja, das sind genau diese ganz individuellen Biografien. Und jede Biografie ist sehr einzigartig. Das wird in diesen Biografien, finde ich, nochmal sehr deutlich, weil die alle sehr unterschiedlich geschrieben sind, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Passagen auch fokussieren. Und deswegen ist es erstmal ein sehr vielfältiger Blick auf diese unterschiedlichen Menschen, die Professorin geworden sind. Aber es gibt halt auch ein paar Gemeinsamkeiten bei den vielen Unterschieden, und die bestätigen sozusagen auch nochmal gewisse Theorien. Ich nenne da gerne Pierre Bourdieu, der ja schon sehr viele Konzepte und Theorien zu diesen Thematiken geprägt hat, den Habitusbegriff oder die kulturelle Passung. Das heißt also, dass Arbeiterkinder einfach geringere Bildungschancen haben, weil ihnen gewisse Dinge fehlen, in dem Sinne, dass sie einfach anders sozialisiert wurden als gebildete Milieus und dementsprechend also immer mehr Hürden haben, da teilzuhaben an den höheren Bildungsstufen und die Titel dann zu erlangen. Was daran so besonders ist, es ist einerseits ein wissenschaftliches Buch und andererseits einfach ein biografisches Buch. Das hat so beide Elemente, und das finden wir einfach ganz spannend, mal zusammenzubringen. Also A, so eine nüchterne Analyse, was gibt es eigentlich für Forschungserkenntnisse über diesen Bereich, gerade der wissenschaftlichen Karriere und dem Aspekt der sozialen Herkunft, und auch, wie erleben das die Protagonisten selber? Und die mal wirklich zu Wort kommen lassen, das war tatsächlich in Deutschland noch nicht da. Und wir haben ein bekanntes Phänomen in Frankreich, den Didier Eribon mit seinem Rückkehr nach Reims, ein sehr bekannt gewordenes Buch. Und es gibt auch im englischsprachigen Raum solche Geschichten, aber in Deutschland war es bisher eher ein Tabu, über die Herkunft zu sprechen. Und dementsprechend haben wir dann versucht, das mal ins Leben zu rufen. Und wir finden auch, dass es uns ganz gut geglückt ist, das jetzt mal zusammenzubringen und das ein bisschen aufzudröseln, das ganze Thema.
Ein Phänomen, das Lesende quasi in fast allen neuesten biografischen Erzählungen finden können, ist dieses Leben zwischen zwei Welten. Und das wird dann ja auch in Beiträgen in ihrem Sammelband dann wiederum wissenschaftlich analysiert. Also dieses Leben zwischen zwei Welten, als sich weder im Herkunftsmilieu noch in der akademischen Welt so richtig zu Hause zu fühlen. Wie gehen die AufsteigerInnen damit um? Das klingt auch irgendwie, es klingt sehr belastend.
Ja, das ist es auch. Also das kennt man wirklich auch aus der Forschung über Studierende, ja, dass sie merken, okay, in diesen akademischen Milieus, da wird anders gesprochen, da herrschen andere Habitus, andere Selbstverständlichkeiten vor. Und im Grunde bleibt da so ein Spannungsverhältnis, weil sie natürlich auch immer weiterhin Kind ihrer Eltern bleiben. Also ne, sie haben eine gewisse Prägung. Und das ist wirklich bei vielen Professorinnen auch ein dauerhaftes Spannungsfeld geblieben. Das heißt, manche haben sich wirklich in der Wissenschaft einen Namen gemacht und trotzdem fühlen sie sich nicht hundertprozentig zugehörig oder zweifeln an ihren eigenen Leistungen und Fähigkeiten. Und das wird teilweise sehr eindringlich beschrieben. Der Klaus Weber beschreibt es durch ein Weinglas, dass er schon als Student nicht wusste, wie hält man denn so klassischerweise ein Weinglas, weil er das einfach nicht gelernt hat in seiner Herkunft, in seiner Arbeiterfamilie. Und das sind so Situationen, die dann doch immer wieder passieren, wo die Personen dann einfach sich nicht wohlfühlen. Und gleichzeitig haben sie sich natürlich auch ein bisschen entfremdet von ihrem Herkunftsmilieu, weil sie sich natürlich auch verändert haben. Mit diesem Aufstiegsprozess verändern sich auch die Persönlichkeiten, weil man natürlich auch eine ganz andere Weltsicht hat und reflektierter mit Dingen umgehen kann, als wenn man einfach über viel Bildung verfügt. Ja, ist es ja häufig so gegeben, dass man die Welt vielleicht auch nochmal anders wahrnimmt. Also der Habitus verändert sich, der hat sich transformiert. Und einerseits ist das sehr schwierig, damit umzugehen, und gleichzeitig ist es auch eine Kompetenz, weil diese Personen dann eine gewisse Ambiguitätstoleranz, das ist der Fachbegriff dafür, also das Aushalten dieser verschiedenen Welten und sich in beiden Welten dann auch irgendwie bewegen zu können. Das kann auch als wirklich als Vorteil angesehen werden, weil sie einfach gelernt haben, mit Krisen umzugehen, aber auch vielleicht zwischen Milieus zu vermitteln und besonders sensibel sind vielleicht auch für Ungleichheiten und für marginalisierte Gruppen, weil sie einfach selber dazugehören. Ja, das hat schon auch gewisse Befruchtungen für die Wissenschaft und für die Perspektiven darin.
Das habe ich mir auch gedacht bei dem Punkt in dem Buch. Das muss ja eigentlich nichts Schlechtes sein. Können Sie verorten, was es ausmacht, ob das die Person eher hemmt in ihrem Aufstieg oder sie befördert?
Das ist wirklich individuell, wie Menschen damit umgehen können. Die einen können das relativ gut, ja. Und also es haben ja alles Professorinnen geschrieben, die schon angekommen sind. Also die haben es ja geschafft und trotzdem hadern sie. Also das gilt aber nicht für jeden, und das hat auch nochmal, da gibt es auch nochmal Unterschiede, in welcher Fachkultur diese Personen sind. Also wir haben ja den Alois Krieg drin, der ist von der RWTH Aachen und der ist Mathematiker. Und in der Mathematik scheint es nicht so habituelle Prägung zu geben, dass man da Schwierigkeiten hat. Das heißt, in naturwissenschaftlichen Gebieten sind gewisse Geflogenheiten nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel in Geistes- und Sozialwissenschaften, wo ein gewisser Sprachhabitus vorherrscht, wo vielleicht auch in manchen auch gewisse Codes, also Kleidung, Stile, Geschmäcker vorherrschen müssen. Gerade in geisteswissenschaftlichen Disziplinen gibt es teilweise auch eher konservative Fachbereiche, wo dann doch die Herkunft eine sehr große Rolle spielt und ja, wo dann diese Spannungsverhältnisse einfach zeitlebens bleiben.
Was mir in Ihrem Buch auffällt, bevor wir einmal so in einzelne wissenschaftliche Analysen in den Beiträgen gehen, was mir auffällt, ist, dass es ja gar nicht so stark intersektional angelegt ist. Also Ihr Buch betont sehr bewusst eine Kategorie, die Klasse. Warum? Ist das nicht auch teilweise zu einfach?
Ja, ich bin eine große Freundin der Intersektionalität. Also das heißt, unterschiedliche Ungleichheitsmerkmale oder Diversitätsmerkmale gemeinsam zu betrachten. Aber mir ist aufgefallen, dass ich beschäftige mich schon sehr lange mit Wissenschaftskarrieren und ich komme aus der Geschlechterforschung und das war immer sehr eindimensional. Und ich habe immer gedacht, die soziale Herkunft ist auch gerade bei den Bildungschancen noch viel wirkmächtiger als das Geschlecht zum Beispiel. Ja? Also zum Beispiel im Bildungssystem ist das sehr offenkundig. Und deswegen habe ich gedacht, diese Klasse, also diese soziale Klasse oder diese soziale Herkunft, je nachdem, wie man es füllt, ist so wirkmächtig. Warum wird das so tabuisiert oder warum spielt es keine Rolle bei den Diskussionen über Chancengleichheit in der Wissenschaft? Weil da wird immer nur, also wenn es um Chancengleichheit geht, geht es um Geschlecht. und ganz, ganz wenig um andere Kategorien. Und da haben wir uns tatsächlich jetzt die Klasse nochmal vorgenommen, um die nochmal ja, ins Leben zu rufen und zu sagen, guck doch mal nochmal genauer dahin, denn das ist einfach zu einseitig. Wir haben 3 Migranten oder Personen mit Zuwanderungsgeschichte da drin und wir haben Frauen und Männer und auch da zeigen sich Unterschiede. Aber wir haben es offen gelassen und es war auch natürlich schwierig für uns überhaupt Menschen zu finden. Deswegen konnten wir auch gar nicht so wählerisch sein. Wir wollten gerne möglichst Fachhochschulen und Universitäten dabei haben. Wir wollten Frauen wie Männer, wir wollten Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen drin haben und unterschiedliche Fachkulturen. Und da sind wir schon fast gescheitert, weil die Fachkulturen, weil manche für uns sehr schwer zugänglich waren, zum Beispiel Mediziner haben wir fast gar nicht drin. Wir haben einen Medizinsoziologen drin, der medizinisch geprägt war, aber der dann doch Soziologe geworden ist und der schreibt auch warum. Und das war schon schwer genug, deswegen haben wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, alles abzubilden, aber wir haben zumindest einen Versuch gestartet und das war ja schon sowieso schön, dass sich überhaupt diese 19 Personen aufgemacht haben, um mal ihre Geschichte zu schreiben, weil das ist ja auch wirklich so eine Art Outing, ja, weil in manchen Fachkulturen, zum Beispiel in der Jura, ist die soziale Herkunft eher tabuisiert, weil es da einfach kaum Aufsteigerinnen und Aufsteiger gibt. Und ich habe zum Beispiel Juraprofessorinnen gefragt und die sagten ganz deutlich, nein, sie würden sich nicht outen, das wäre karriereschädlich. Ja, und dementsprechend sind wir sehr dankbar, wie offen dann doch einige über ihre Schwierigkeiten und ihre Wege dann auch berichtet haben. Das hat uns sehr gefreut.
Karriereschädigend, das zeigt ja das Ausmaß sozusagen der sozialen Herkunft in dem Fall. Und an einer, wie ich finde, zentralen Stelle des Buches stellt der Armutsforscher Christoph Butterwecke die These auf, die vielen vielleicht nicht so ganz bekannt ist, dass Bildung zwar einerseits das Problem der sozialen Ungleichheit lösen kann, aber Bildung auch Teil des Problems ist, weil, so sagt er, Bildung die Ungleichheit auch rechtfertigt. Das ist jetzt vielleicht für viele nicht sofort einleuchtend. Können Sie das mal erklären? Wie kommt er darauf?
Ja, es wird häufig gesagt, Bildung ist der Ausweg aus Armut. Ja, und dabei ist Armut an sich schon das Problem. Und Bildung ist zwar einer der Wege, aber es ist schon ein Armutszeugnis für eine so reiche Gesellschaft wie uns, dass wir uns so viel Armut leisten, ja, dass wir so viele arme Menschen in unserer Gesellschaft haben. Und man darf einfach nicht verkennen, dass Bildungsarmut immer auch von sozioökonomischer Armut oder dass das zusammenhängt. Ja, weil einfach Ressourcen nicht da sind, um auch länger sich bilden zu können. Das heißt, es ist die Notwendigkeit, früh arbeiten zu gehen, um seinen Lebensunterhalt einigermaßen zu gestalten. Und das ist und das verkennt einfach diese Armut in unserer Gesellschaft, dass das einfach gekoppelt ist. Und es wird vor allen Dingen auch die Verantwortung auf das Individuum gemünzt. Das heißt, es hängt von dir ab und von deiner Leistung, von deiner Anstrengung, irgendwie aus deiner Armut herauszukommen durch Bildungsprozesse. Und das ist aber wirklich fatal, weil einfach verkannt wird, dass Bildung wirklich auch viel mit Herkunft zu tun hat und dass das nicht mal so einfach außer Kraft zu setzen ist und dass es immer Einzelne gibt, die das schaffen, aber der Großteil dann doch in dieser Armutslage verbleibt und es gibt einfach wirklich wenig faire Chancen, dem gerecht zu werden, diesen Bildungsanspruch.
Das klingt pessimistisch und pessimistisch ist auch eine Aussage des Elitenforschers Michael Hartmann in einem anderen Beitrag in ihrem Buch, der schreibt oder prognostiziert vielmehr, dass ein Arbeiterkind zukünftig immer seltener eine Professur erreichen wird. Also sie bilden die, die es geschafft haben, ab in ihrem Buch. Und er sagt jetzt, ja, später gibt es sozusagen vielleicht nicht mehr so viele Bücher dieser Art zu schreiben. Wie kommt er zu dieser schlechten Prognose?
Ja, das ist leider auch eine Datenprognose. Denn es gibt nur wenige Studien, muss man sagen, über die Verteilung nach sozialer Herkunft, weil das einfach bisher ein Tabu war. Michael Hartmann hat eine Studie durchgeführt. Ich habe eine andere durchgeführt für Nordrhein-Westfalen. Und auch ich komme zu dem Ergebnis, zusammen mit anderen Studien auch, die auch das gleiche Ergebnis hatten, dass es doch eher sich schließt. Also man nennt das in der Soziologie soziale Schließung. Das ist also immer weniger Leute aus unteren Klassen schaffen, eine Professur zu erreichen. Er hat sich ja darauf bezogen, dass auch die Wissenschaftlerbiografien immer normierter werden. Also dass da gewisse Kriterien immer vorherrschender werden, wie eine gerade Bildungsbiografie, ja, also relativ schnell vom Gymnasium dann studieren, die Promotion relativ früh und so weiter. Also frühe Erfolge, und das sind eher Privilegien der akademischen Schichten und nicht von Aufsteigerinnen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Studie herausgefunden, dass Professorinnen mit zweiten Bildungsweg sich in den letzten 20 Jahren halbiert haben. Es sind nur noch 3%, die überhaupt über einen zweiten Bildungsweg studieren konnten, also das Abitur nachgemacht haben und dann erst studiert haben, und die kommen praktisch nicht mehr vor. Das sind solche, also darauf spielt ja auch an, dass diese normierten Kriterien der Wissenschaftsbiografien wirklich eher diejenigen wieder strukturell bevorteilen, die einfach schon in privilegierten Verhältnissen groß werden und auch früh wissen, wo sie hinwollen und dementsprechend auch Karrierestrategien haben.
Trotzdem ist das ja nicht unbedingt in Stein gemeißelt, und deswegen würde ich gern mit Ihnen über die politischen Implikationen Ihres Buches auch kurz sprechen wollen. Nehmen wir mal an, Sie müssten jetzt die Bundesregierung beraten und die hätten Ihr Buch gelesen und würden sagen, so geht das nicht weiter, das möchten wir ändern. Wir brauchen mehr Arbeiterkinder auf Professuren in Deutschland. Was würden Sie der Bundesregierung empfehlen? Was sollen die machen?
Ja, früh anfangen. Ja, dass überhaupt viel mehr in höhere Bildungsgänge überhaupt kommen. Also frühkindliche Bildung ausbauen für alle Kinder und Familien. Die Armut bekämpfen, das ist das Allerwichtigste. Also mehr Gleichheit zu schaffen in den Voraussetzungen, denn die Voraussetzungen schaffen schon ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich wirklich hochzuarbeiten. Ja, weil es geht immer um Leistung, aber es geht halt auch um Herkunft in der wissenschaftlichen Karriere. Und das ist genau ein Mythos. Und mit dem würde ich erstmal versuchen aufzuräumen. Es geht halt nicht nur um Leistung, sondern es geht auch viel um soziale Mechanismen, die damit reinwirken und die einfach ungleiche Chancen schaffen. Das heißt, wenn ich Macht hätte, dann würde ich zumindest das Bildungssystem umkrempeln, um da anzufangen, wirklich mehr Menschen zu höherer Bildung einfach zu bringen. Und das kann man nur durch ein mehr förderndes Bildungssystem erreichen und nicht durch ein so selektives, wie wir in Deutschland noch haben. Das gibt es ja in manchen anderen Ländern nicht mehr, schon lange nicht mehr, diese Dreigliedrigkeit, und dementsprechend würde ich da ansetzen. Was aber nicht heißt, dass nicht auch zu späteren Stationen weiterhin auch noch Förderung stattfinden muss. Aber Förderung klingt vielleicht auch ein bisschen einseitig, denn es geht ja vor allen Dingen um Privilegien, die andere haben, ja, und die dann die anderen benachteiligen. Also da muss man genau gucken, wo denn da strukturelle Benachteiligungen auch vorkommen im System. Und da müsste man genau hinschauen, und das wirklich auf allen Stufen der Karriereleiter. Das ist ja ein langer Weg bis zur Professur. Nicht nur unten, sondern auch in mittleren und oberen Etagen müsste man genau schauen, wer wird da strukturell bevorteilt und wer hat Nachteile aufgrund seiner Herkunft zum Beispiel oder seines Geschlechts oder einer Zuwanderungsgeschichte.
Nehmen wir mal an, die Politik hört Ihnen zu und macht das alles. Also die Welt wäre gerechter, würde ich mal jetzt einfach behaupten. Aber was wäre auch anders in der akademischen Welt, an den Unis, an den Fachhochschulen, wenn alle Barrieren, die Sie beschreiben, abgebaut wären? Wäre das auch eine ganz andere Forschung? Was ist diese Vision? Was würde sich dadurch noch ändern?
Ja, also dann würde auch die Wissenschaft viel mehr die Gesellschaft abbilden. Ja? Das heißt, es würden andere Perspektiven mit reinkommen, Erfahrungswerte, denn auch Professorinnen und Professoren und Forscherinnen an sich, die haben natürlich auch ihre Lebenserfahrung und auch Interessen. Ja? Und auch die würden deutlich breiter verteilt werden. Man hat das ja gemerkt mit der Integration von Frauen in die Wissenschaft, dass plötzlich der Mensch nicht nur männlich war, ja, auch als Forschungsobjekt, sondern auch weiblich. Das waren so Fortschritte, die erst durch Frauen ermöglicht wurden, weil es vorher einen sehr einseitigen Blick auf die Welt gab, weil es einfach männlich geprägt war. Genauso muss man das auch mit der sozialen Herkunft verknüpfen, denn mir ist jetzt schon aufgefallen, Menschen, die sich mit sozialen Ungleichheiten beschäftigen, das sind häufig Aufsteigerinnen. Ja? Also Herr Butterwege beispielsweise, der sich ja viel mit Armutsverhältnissen beschäftigt, ist auch in einer kleinen Familie, bei einer alleinerziehenden Mutter bei uns in Dortmund-Körne aufgewachsen. Und das sind solche Geschichten, die dann deutlich häufiger vorkommen würden. Und dadurch würde es eine breitere Spanne geben, auch von Personen und auch von Forschungsinteressen und auch vielleicht auch eine bessere Vermittlung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft, die ja im Moment noch so ein bisschen im Argen liegt. Ne? Das ist ja immer auch ein Thema. Wie kann man auch wissenschaftliche Erkenntnis, das ist ja eine Gesellschaftsaufgabe, wie kann man die besser vermitteln? dass es auch Normalbürger verstehen, was denn so Soziologen sich da so ausbrüten in ihren Kämmerchen.
Da würde sich also Ihrer Meinung nach einiges ändern. Vom Arbeiterkind zur Professur. Bei dem Titel, muss ich sagen, ich habe den zuerst so gelesen, als würde sich Ihr Buch wie eine Anleitung verstehen. Also, liebe Arbeiterkinder, so schafft ihr es. Und nach dem Lesen weiß ich, das Buch ist natürlich nicht so in erster Linie gemeint. Aber glauben Sie trotzdem, wenn Arbeiterkinder das Buch lesen, können die was lernen, wenn die sagen, ich will mal Professor oder Professorin werden?
Ja, sie können lernen, dass vielleicht ihre eigenen Zweifel und die Hindernisse, die sie vielleicht schon erfahren haben, dass es keine individuelle, also dass es in der Regel keine individuellen Versagensschwächen sind, ja, sondern das sind strukturelle Nachteile, die sie aufgrund ihrer Herkunft haben. Ich glaube, das hat mich zum Beispiel schon sehr aufgeklärt, durch Bourdieu, der ja selber auch ein Aufsteiger war und der durch seine Konzepte sehr viel dazu beiträgt, dass man mehr versteht. Ja, nicht nur über sich selber, sondern auch, warum es vielleicht für einen selber so schwer ist. Und ich finde schon, dass Vorbilder unheimlich wichtig sind, ja, dass es auch solche Vorbilder gibt, dass man sieht, okay, die hatten es auch sehr schwer und die haben es irgendwie geschafft. Natürlich muss noch viel mehr getan werden, um mehr Chancengleichheit herzustellen. Das wollen wir auch betonen mit diesem Buch. Und trotzdem ist es, glaube ich, für das Verständnis sehr gut, das zu lesen, weil es einfach so auch so ein bisschen eine Last nimmt von den Schultern. Ja, also es ist nicht, dass ich irgendwie nicht klug genug wäre oder nicht leistungsfähig genug wäre, sondern es sind viel strukturelle Barrieren. Und dann kann man da vielleicht ein bisschen nicht mehr so blauäugig reinlaufen, sondern irgendwie auch sich verbünden zum Beispiel. Ja, auch Kontakte suchen mit Personen, die ähnliche Erfahrungen haben und so eine Art Empowerment vielleicht erzeugen.
Frau Möller, zuletzt, Sie durften vor kurzem auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie Ihr Buch vorstellen, gemeinsam mit Ihren MitherausgeberInnen, beziehungsweise Ihr Verlag hat das vorgestellt dort. Das ist ja schon was Besonderes. Also nicht jedes sozialwissenschaftliche Werk bekommt einfach so einen Platz auf diesem Kongress, dort Zeit eingeräumt. Wie kommt Ihr Buch bisher in der wissenschaftlichen Community an?
Das ist schwer zu sagen, weil es ist ja schon seit Februar auf dem Markt und es kam halt Corona. Das heißt, wir waren erst sehr betrübt, weil wir dachten, oh Gott, nimmt das jetzt überhaupt jemand zur Kenntnis? Aber doch, es sickert durch und wir haben viele Zuschriften in der Wissenschaft. Bisher habe ich eine Einladung der DFG bekommen, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zu einem Workshop, wo ich auch Ergebnisse vortragen soll. Auch die überlegen gerade, mehr Chancengleichheit zu erwirken. Also das ist schon mal schön, dass es auch in der Wissenschaftspolitik sozusagen ein bisschen angekommen ist, das Thema. Deswegen würde ich eher sagen, es ist bisher eher ein mediales Interesse. Also es kamen viele Zeitungen und Radioinstanzen auf mich zu oder auf uns Herausgeberinnen zu. Ich habe jetzt immer nur von mir gesprochen. Es ging natürlich, das Buch ging natürlich vor allen Dingen von Julia Reuter aus, die das Thema für sich entdeckt hatte und uns dann angesprochen hatte. Und der Kongress ist toll, genau, das ist mir noch gar nicht so richtig wahr geworden, dass es wirklich ein Privileg ist, da das Buch vorstellen zu dürfen. Das ist mir jetzt gerade, glaube ich, erst klar geworden, wo Sie das gesagt haben, ja, dass das wirklich gut war. Ich glaube schon, dass es auch noch ein bisschen bekannt wird und vielleicht auch nochmal ganz andere Leute zum Nachdenken anregt, dass es einfach nicht gleiche Chancen gibt, nach wie vor nicht, weil das dann doch bei manchen noch nicht so ganz durchgedrungen ist.
Sagt Christina Möller, aktuell Vertretungsprofessorin für Soziologie an der Fachhochschule Dortmund. Gemeinsam mit Julia Reuter, Markus Gamper und Freck Blome hat sie das Buch »Vom Arbeiterkind zur Professur – Sozialer Aufstieg in der Wissenschaft« herausgegeben. Erschienen ist es im Bielefelder Transkriptverlag, 438 Seiten kosten euch 28 Euro.